Guten Tag zu einer neuen Folge von Open Science Radio. Heute am 21. März 2015 mit Matthias.
Hallo.
Und mir, dem Konrad. Und ja, sind fast in unserem Zeitplan geblieben, nicht ganz. Ich glaube, wir sind jetzt 3 Wochen seit der letzten Folge. Aber wir hatten schon größere Lücken, von daher sei es uns, glaube ich, verziehen.
Genau.
Dass wir ein bisschen Delay hatten. Ich glaube, du bist auch gerade etwas eingebunden, anderweitig. Und
stärkstens. Ich habe mich selten so uninformiert gefühlt wie zu dieser Folge. Ich habe tatsächlich extrem wenig gelesen in den letzten 3 Wochen.
Geht mir ähnlich, aber wir wollen einfach nicht, dass sich zu viele Sachen ansammeln. Und das haben sich jetzt auch nicht super viele angesammelt, aber es ist, denke ich, ausreichend, um das mal wieder in einen Korb zu packen.
Ja.
Zum Besten zu geben.
Was mir aufgefallen ist im Laufe dieser Zeit ist, ich habe tatsächlich ganz, ganz viel News überblättert, weil ich gedacht habe, oh, du kannst dich damit jetzt gerade nicht auseinandersetzen. Und was ich dann aber entdeckt habe, ist, dass ich ganz, ganz viele Artikel gelesen habe, die so, ich würde sagen, leichte Kost waren. Ich habe auch so ein paar mit in der, in der Liste, auf die wir noch kommen. Daran wird es dann deutlich.
Gut, gut. Ich hab auch nicht die Tiefe, noch weniger Tiefe als sonst, kann man fast sagen. Ja. Ja, würde ich sagen, steigen wir mit den Hausmeisterthemen ein. Das eine ist eine kleine Korrektur. Ich glaube, wir hatten in vorherigen Folgen, hatten wir, glaube ich, irgendwann mal gesagt, dass Nature Doubleblind Peer Review macht. Und das ist nicht der Fall, beziehungsweise war nicht der Fall. Mhm. Das werden sie jetzt aber demnächst anbieten. Und kann man dann darauf zurückgreifen. Also nur noch mal vielleicht so als Erklärung, was heißt das? Also einfach blind wäre, beziehungsweise unblind würde heißen, der Reviewer weiß, wen er reviewt und der Gereviewte weiß auch, wer gereviewt wird. Das heißt sozusagen ein Open Peer Review sozusagen, in dem Sinne von, nee, das ist noch nicht open. Das wäre sozusagen, dass sie die zwei Parteien, die involviert sind, also der Reviewer und der Gereviewte, entsprechend sich gegenseitig kennen. Meistens, also zumindest bei den Journalen, bei denen ich irgendwie publiziere oder so aus einer Art oder Reviewer, ist es meistens so, dass der Reviewer weiß, wer das Manuskript geschrieben hat. Das steht dann bei diesem Manuskript, das kommt meistens mit dabei. Und andersrum ist es nicht der Fall. Das heißt, der Reviewer weiß nicht, wer ihn begutachtet hat. Und dieses Double Blind würde heißen, auch der Reviewer weiß nicht, wen er da gerade begutachtet. Und das hat Vor- und Nachteile. Ja, das ist sozusagen die Philosophie, will man es ganz offen machen oder will man es ganz geschlossen machen, das ist sozusagen die andere Richtung. Aber wir hatten es, glaube ich, im Vorfeld irgendwann mal gesagt, dass sie das sogar machen und schon jetzt machen. Das war nicht der Fall.
Mhm. Ja. Dann, das ist auch so ein, auch so ein spannender Fakt, denke ich, diese Peer-Review-Verfahren, die ja oftmals so ein bisschen verstanden werden. Also gerade von den Leuten habe ich den Eindruck, die sich damit nicht beschäftigen mussten bisher, dass sozusagen, dass diese Verfahrensstufen, Open Peer Review, Blind Peer Review und Double Blind Peer Review, dass die auch eine eine Qualitätsbemessung sozusagen mit sich bringen. Und da gibt es ganz, ganz spannende Studien auch dazu, was sozusagen so ein halbseitiges Blind Peer Review macht und was ein Double Blind Peer Review Verfahren macht mit diesen, also mit so einer sozialen Komponente, die wir letztes Mal schon erwähnt haben. Ne? Also wenn du sozusagen weißt, wer der Einreichende oder wer der Gutachter ist, was sozusagen das mit beiden Seiten und mit den Einstellungen beider Seiten dann eigentlich anstellen kann. Das ist ganz, ganz spannend.
Ja, sozusagen Anonymität kann gewisse Seiten des Menschen herauskramen. Und wenn man bekannt ist oder wenn man weiß, dass man auch bekannt ist, dann hat das wieder andere Konsequenzen, hat andere Entscheidungen, die es nach sich zieht. Also das denke ich sehr spannend und ich weiß nicht, ob es darüber auch Artikel gibt. Das wäre mal sehr interessant zu sehen, ob das auch wirklich psychologisch aufgearbeitet ist. Oder meinst du, dass das entsprechend schon so da ist, ja, in der Art?
Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich hab da auch schon diverse zu gelesen. Ich musste das mal in einem Paper in meinem Studium machen, habe ich mich mal mit Peer-Review-Verfahren auseinandergesetzt, unter dem Aspekt, was das eigentlich für nicht für die Reputation des Review, des Gereviewten bedeutet, sondern für die Reputation des Reviewers und was das, diese Reputation dann, die Rückspiegelung auf das System dann wieder mit dem System macht. Das habe ich mir mal versucht anzugucken und im Laufe dessen habe ich dann einfach so ein paar Paper dazu gelesen und Beiträge und sowas. Also da gibt es durchaus auch eine ganze Menge. Und gerade jetzt habe ich das Gefühl, dadurch, dass wir jetzt anfangen, weniger im Open Science Bereich weniger über Technologien und Verfahren zu reden, weil es die im Grunde eigentlich gibt, fangen wir jetzt mehr an, darüber oder sich damit zu beschäftigen, was sozusagen diese sozialen Komponenten in diesen Verfahren eigentlich bedeuten.
Das muss man allgemein sagen. Die sozialen Komponenten sind eigentlich der Knackpunkt. Ne? Und ja. Technologisch, wie du sagst, die meisten Sachen sind da, beziehungsweise lassen sich relativ schnell aus den Teilen, die vorhanden sind, zusammenbauen. Aber dieses Kulturelle ist der Bottleneck, die Schwachstelle. Wir sagen es, glaube ich, immer wieder, wenn man sich irgendwo bewirbt, dann schauen Leute halt auf den Impact-Faktor deiner Journale. Und das ist eine rein kulturelle Frage. Und wenn man jetzt irgendwie sagt, gut, ich schaue mir noch ganz andere Sachen an, weil was für Code hast du mitgewirkt, wenn du jetzt irgendwie jetzt in der Sache wirkst oder wenn du bei welchen offenen Projekten hast du mitgewirkt oder welche Datenset hast du gemacht? Das ist eine rein kulturelle Sache und das ist sozusagen das Schwierige zu ändern. Das ist sozusagen ein Update von Software kann man relativ flott machen. Ein Update von Kultur ist leider so wieder, ich glaube, ich habe es auch schon häufiger zitiert, ne? Max Planck wurde das, glaube ich, in den Mund gelegt, Fortschritt geschieht mit Beerdigung oder so. Also leider müssen erst sozusagen die Dinosaurier aussterben, bevor sich da andere Sachen breit machen können. Das ist das Schwierige, das ist ganz schwierig. Ja. Bitte.
Da gibt es halt auch echt so am Rande dieses ganzen Themenkomplex gibt es halt wirklich spannende Untersuchungen, die so auch aus der Einstellungspsychologie kommen. Ne? Also wie ändern sich Einstellungen von Menschen zu bestimmten Themen? Und ich kann mich an einen Artikel erinnern, ich muss mal gucken, ob ich den noch irgendwo finde und dann verlinke ich den in den Shownotes, wo es darum ging, dass Wissenschaftler, die vor allen Dingen grafisch arbeiten, also deren Resultate einen sehr hohen Anteil an Visualisierung mit sich bringen, dass die beispielsweise, wenn sie denn schlechte Erfahrungen gemacht haben mit der Nutzung ihrer eigenen Arbeit, also wenn sie irgendwo festgestellt haben, dass ihre Visualisierung irgendwo aus dem Kontext gerissen auftauchen, dass ihre Visualisierung irgendwo auftauchen, nicht anständig auf sie zurückverlinkt sind, also nicht anständig mit den Lizenzen umgegangen wurde, dass ihre eigene Einstellung zu offenen Lizenzen, zur offenen Bereitstellung unter Creative Commons beispielsweise, im gleichen Maßen sinkt. Ne? Also weil sie sozusagen sich eher als Opfer gesehen haben und dann das zurückgeführt haben auf ihre eigenen Einstellungen gegenüber dieses Systems, was das halt irgendwie ihrer Ansicht nach erlaubt hat. Das ist echt wirklich ein ganz spannender Faktor, ein ganz spannendes ganz spannender Themenbereich.
Ja, da kommt sicher einiges zusammen. Das ist ganze Kinderpsychologie fällt auch mit rein hier. Genau. So, gebranntes Kind. Ja, gut. Dann auch noch als Hausmeisterthema. Wir haben letztes Mal haben wir kurz angesprochen, dieses Collaborate Open von Science, also von den Mozilla Science Labs, wo man letztendlich offene Science Projects entsprechend zusammen organisieren kann. Und da waren halt einige aufgelistet, was wir ganz nett fanden, weil man das einfach mal so gebündelt sieht oder einen netten Überblick hat. Und die haben jetzt Submission, man kann jetzt entsprechend auch dort Submissions, also Einreichungen durchführen und neue Projekte vorschlagen. Wer da irgendwas in der Art hat, ist da sicher oder hat da sicher eine nette Art Anlaufstelle, um eine Community, um ein Projekt zu errichten.
Weißt du aus dem Kopf, ob man sich mit einer Einreichung bei Collaborate nur um die Aufnahme auf diese Plattform bewirbt oder geht damit einher, dass man beispielsweise in irgendeiner Art und Weise Ressourcen von Mozilla Science nutzen kann?
Habe ich nicht im Kopf, ganz ehrlich gestehen. Es ist auch schon, ist leider auch schon wieder 10 Tage her oder so. Ja. Nee, weiß ich nicht, wie das da bei Collaborate machen entsprechend, ja. Ist ein guter Punkt.
Okay, mal aufschauen fürs nächste Mal.
Genau. Wir schauen da nochmal nach. Genau, dann können wir eigentlich schon gleich weitergehen zu unseren News, Open Access und Lizenzen. Und wir haben es ja, glaube ich, schon häufiger gesehen, dass es das Elsevier, wir müssen wieder keine Sendung ohne Elsevier-Bashing, selbst wenn sie kurz sind, das Elsevier ein bisschen Probleme hat, die Creative Commons-Lizenzen zu verstehen. Soll heißen, Elsevier oder einige Journale von Elsevier bieten mittlerweile Open Access an, beziehungsweise haben Hybridmodelle, soll heißen, normalerweise ist es subscription-based ein Journal, aber man kann sich hier dann entsprechend freikaufen oder man kann hier einen entsprechenden Artikel entsprechend freikaufen. Das sind relativ saftige Gebühren im Allgemeinen, also mehrere tausend Dollar. Und wir hatten, glaube ich, schon häufiger es mal angesprochen, dass Leute dann irgendwie gesagt haben, ich habe hier meinen Artikel Open Access bezahlt, also ich habe dafür bezahlt und das Ding ist nicht verfügbar, würde das mal bitte ändern.
Ja.
Also das ist nicht nur einmal vorgefallen. Und jetzt ist der Ross Mounts über einen Artikel gestolpert und man muss sagen, es wird noch weiterhin diskutiert. Also er hat einen Artikel gefunden, der unter einer Creative Commons Non-Commercial Lizenz steht und von LCW gekauft werden kann. Im Sinne von, ich kann mir diesen einzelnen Artikel entsprechend runterladen, muss dafür, glaube ich, was war das, 35 Pfund oder US-Dollar entsprechend lassen. Und das sieht er als Brechen dieser Lizenz. Es gab ein paar Leute, die gesagt haben, ja, okay, das war, glaube ich, ein Artikel von Wiley und die können entsprechend noch andere Verträge dazu haben. Dennoch ist es etwas seltsam auf den ersten Blick. Also ich will da auch keine abschließende Meinung jetzt verbreiten und bin da auch nicht mehr weit nachgegangen. Wir haben noch ein paar Links dazu. Der Ross Mounts hat auch noch ein paar Sachen dazu geschrieben und es gab auf der, ich glaube, das war die englischsprachige Open Science Mailingliste. Da wurde auch noch einiges dazu diskutiert.
Ja,
also wer da mal nachschauen möchte.
Es gab im Nachhinein dann auch noch einen Fall, den der Peter Murray Rust nochmal hochgekramt hat, den er aber schon vor einem Jahr dokumentiert hat, glaube ich. Mhm. Es gibt dazu übrigens einen ganz einen recht ausführlichen und einen recht gut verständlichen Artikel von Timothy Vollmer auf dem Creative Commons Blog, den ich nur wärmstens empfehlen kann, der das mal versucht hat, in einem Abwasch sozusagen auch mit dem Blick auf die entsprechend verwandten Lizenzen zu beschreiben, was da passiert ist. Und wie du sagst, es ist, glaube ich, noch nicht so richtig voll ins Licht in den Fall gefallen. Aber es LCW bringt natürlich genau dieses Argument, dass es neben der Lizenz, die sozusagen die Offenheit verspricht, auch noch Absprachen, lizenzrechtliche Absprachen mit dem Autor für eine Zweitverwendung oder Weiterverwendung oder sowas bestünde. Und was der Timothy Vollmer dann am Ende sehr klar herausstellt, ist halt einfach, oder ich glaube, die Forderung kam schon von Ross Mounts, dass unabhängig davon, wie der Artikel innerhalb eines Journals auf der Webseite oder falls es gedruckt ist, dass die Lizenz da mit zu diesem Artikel gepackt wurde, sollte die Lizenz halt auch und alle Lizenzen, die diesen Artikel betreffen, innerhalb des Artikels auch nochmal auftauchen. Damit halt genau sowas nicht passiert, beziehungsweise damit man endlich mal ein bisschen Transparenz hat, was es dann noch für Absprachen gibt.
Das wäre hilfreich. Also man kennt Ähnliches auch oder ähnliche, sagen wir so, Lücken in solchen Lizenzen, beziehungsweise es ist keine Lücke, es sind Parallelen. Wenn man zum Beispiel jetzt Software entwickelt, die unter die GPL stellt, die entsprechend gewisse Sachen einfordert, eben dass man auch Änderungen dann auch wieder entsprechend zur Verfügung stellt. Davon kann man sich auch freikaufen, das machen auch bestimmte Sachen. Ich glaube, bei MySQL war das, glaube ich, so, dass wir so eine duale Lizenz haben zum Beispiel. Aber letztendlich kann man sagen, okay, ich kann diese Software nutzen, ich muss die Änderungen dann wieder zurückbringen, aber ich möchte das jetzt nicht, dann gehe ich zu den Entwicklern und sage, okay, hier habt ihr einen Haufen Geld, ich möchte mich sozusagen davon freikaufen, das geht alles und das kann auch bei solchen entsprechenden CC, also Creative Commons Non-Commercial lizenzierten Artikeln auch ähnlich gemacht sein. Aber gut, wie schon gesagt, wir haben, also ich persönlich bin da nicht ausreichend hinterher, um der Sache, um das jetzt endgültig zu entscheiden. Aber ich denke, da werden wir sicher noch was hören.
Das stimmt.
Ja. Dann hat mich Daniel Mietje nochmal auf was hingewiesen. Und zwar, ich habe das ist leider auch schon wieder viele Jahre her fast, mal mit ihm, oder was heißt mit ihm, er hat mich mal angefragt, ob ich ihm technisch bei was helfen kann und das habe ich dann auch gemacht, beziehungsweise am Anfang. Ich habe mich dann relativ schnell wieder zurückgezogen, aber ich denke, ich habe ein bisschen Starthilfe gegeben. Und zwar ging es dabei, Artikel aus PubMed Central zu parsen und in Wiki-Format zu bringen, einfach um das um das Wikimedia oder in Wikimedia Instanzen rein importieren zu können, letztendlich das dann Wikipedia zugänglich zu machen oder Wikipedia assoziierten Projekten zugänglich zu machen. Und das ist mittlerweile relativ weit gediegen. Und besonders, also so heißt, man kann jetzt einfach Artikel nehmen oder aus PubMed Artikel nehmen und kann diese automatisch in solche Artikel überführen. Und das hat verschiedenste Vorteile. Einerseits hat man wieder so ein lebendiges Dokument, an dem man arbeiten könnte. Das andere ist auch im Hinblick, und da hat er mich darauf hingewiesen, auf Wikipedia Zero, ganz interessant, denn die Wikimedia Foundation hat mit einigen Mobiltelefonanbietern in Entwicklungsländern in Afrika, ich glaube Asien auch und auch Südamerika, bestimmte Verträge, dass Aufrufe von bestimmten Wikipedia-Seiten oder bestimmten Wikipedia-Projekten nicht bezahlt werden muss. Also wenn man jetzt zum Beispiel ein Volumen hat von bestimmten Megabyte oder so, wird das sozusagen nicht angerechnet, wenn man Wikipedia oder die englischsprachige Wikipedia oder bestimmte so Projekte davon besucht. Und wenn solche Artikel natürlich dann damit eingeflossen sind, dann kann man sozusagen auch die Wissenschaft zugänglicher machen in diesen Bereichen. Mhm. Und das fand ich eigentlich ganz, ganz nett. Und das ist auch noch interessant, das wächst auch noch weiter.
Mhm. Also habe ich das jetzt richtig verstanden, dass sozusagen diese Funktionalität, den Artikel, der ursprünglich bei PubMed Central erschienen ist, so wie der Artikel ist, als einen Wikipedia-Artikel in Wikisource anlegt.
Ja, genau. Das letztendlich wird das Ganze umgewandelt in entsprechenden Wiki-Markup und dann entsprechend dort abgelegt. Ja.
Okay. Mhm. Und die Artikel sind dann editierbar?
Ja, theoretisch kannst du dann hingehen und sagen, okay, den verändere ich jetzt. Ist die Frage, wie sinnvoll das ist jetzt erstmal, so wenn das nicht der Originalautor macht, aber das war die ursprüngliche Idee, da entsprechend ranzugehen und sozusagen lebendige Artikel wieder zu erzeugen.
Okay, ich meine, das ist, Entschuldigung, der Gedanke dahinter, den finde ich ja eigentlich ganz charmant. Was ich dann nicht so spannend finde oder was ich dann eher nachteilig bei diesem Wiki-Format finde, ist, dass innerhalb des Textes Änderungen nicht nachvollziehbar gekennzeichnet sind, sondern dann erst in der Editing History.
Ja, kann ich nachvollziehen.
Na? Mhm. Also, weil das wäre spannend, wenn du so eine Div-Ansicht hättest. Das wäre spannend, wobei das natürlich bei normalen Wikipedia-Artikeln wäre das Wahnsinn, weil ich glaube, der normale Wikipedia-Artikel einen relativ hohen Editing-Gehalt hat, also dass relativ viele Nutzer daran arbeiten und sehr oft editiert wird. Bei solchen Artikeln würde es vielleicht nochmal ein bisschen übersichtlicher sein, aber ich finde das ganz charmant, dass man sozusagen visuell sehen könnte, wo der Originalartikel an der Stelle verändert wurde, unabhängig von wem er erstmal verändert wurde.
Das, denke ich, ist aber kein Problem. Also da könnten wir noch so einen Layer drüber packen. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir das sogar angedacht, aber dass man dann einfach, wie du selber sagst, aus der History sozusagen das ausliest, was ist denn seit Import alles passiert und vielleicht sogar von wem. Ja. Das stelle ich mir jetzt technisch nicht besonders schwierig vor, das noch hinzuzufügen.
Ja. Weil das finde ich nämlich genau den Vorteil an so einem Export. Weil in PubMed Central hättest du genau die Funktion, glaube ich noch nicht, oder arbeiten die schon mit Versionierung?
Nein, nicht, dass ich wüsste.
Okay.
Das ist erstmal nur ein reines Repositorium zum Ablegen von Open Access publizierten Sachen. Also wäre mir nicht bekannt.
Naja, spannend.
Ja.
Wo sind wir denn?
Dann.
Ach ja, da.
Was?
Erstmal wieder in der Linkliste zurechtfinden. Was ich vorhin eingangs schon meinte. Dass ich während der letzten paar Wochen relativ wenig an wirklichen News gelesen habe, tatsächlich aber eher so leicht bekömmliche Kost gelesen habe zu Open Science verwandten Themen. Und da sind mir unter anderem so ein paar Artikel reingeflattert, wo ich dann so dachte, naja, guckst du mal drauf, ob das nicht was ist. Und dann lasen die sich aber relativ straightforward weg. Und eine der Sachen, und ich finde, davon kann es eigentlich nicht genug geben, ist, es gibt viel zu wenig Hinweise, wie man eigentlich, was für Lizenzen man für Open Science oder was für offene Lizenzen man für die Wissenschaft zum Einsatz bringen kann. B, warum man diese auswählen sollte, beziehungsweise was die Vor- und Nachteile der jeweiligen Lizenzen in diesem Kontext Wissenschaft sind. Und da finde ich es überhaupt nicht schlimm, wenn man das an zig Stellen im Netz finden würde. Also es gibt halt so feste Anlaufstellen, wo man da ganz gut drüber informiert wird. Ich finde das aber gar nicht schlecht, wenn das aus dem Blickwinkel der jeweiligen Wissenschaftler selber auch mal passiert. Und da habe ich einen Artikel gelesen von Florian Schneider. Der ist meines Erachtens, wenn ich mich richtig erinnere, Postdoc an einer Uni in Frankreich. Ich weiß gar nicht, ich glaube erst, ich weiß es nicht mehr so genau. Entschuldigung, Herr Schneider, dass mir das entfallen ist.
Er publiziert in Ecology Letters, also könnte grob so Ökologie sein.
Ah ja, okay. Ja, du hast auch komplett recht. Also wieder mal ein Biologe im weitesten Sinne. Oh Wunder, oh Wunder. und der hat halt einen Artikel auf seinem privaten Blog veröffentlicht, wo er sich genau mit dem Thema auseinandersetzt und sich mal anschaut, was gibt es denn eigentlich für offene Lizenzen, die für die Wissenschaft verfügbar wären oder nutzbar wären. Er fängt halt an mit, klar, auch mal den nicht offenen Fall zu betrachten, also All Rights Reserved. Und guckt dann, was gibt es für Lizenzen, die anwendbar sind und gibt dann noch am Ende noch so einen Ausblick, wie sollte man eigentlich für sich auswählen, welche Lizenz man nutzen möchte und wie wendet man sie vor allen Dingen an. Und sowas finde ich immer echt hilfreich und dachte, das kann man hier mal zumindest erwähnen.
Er hat auch noch ein paar andere interessante Sachen, wie ich hier gerade sehe. Zum Beispiel hat hier LabLock a Jekyll Template for Lab Notebooks. Also sozusagen, dass man Jekyll, also so ein Generator von statischen HTML, wo man zum Beispiel in Markdown was schreiben kann und dann das zum Labbooks schreiben nutzen kann. Also ganz schön. Also würde ich mal empfehlen, hier bei dem Kollegen mal drauf zu schauen, auf die Seite. Ich muss sagen, ich habe auch kürzlich so ein bisschen Probleme mal wieder mit Lizenzen gehabt und das zeigt, dass es einfach wirklich ein fieses Minenfeld ist. Was ich halt mittlerweile ganz gerne mache, ist, wenn ich irgendwas publiziere, dass ich ja die Sachen irgendwo entsprechend ablege, meine Skripte, und das reproduzierbar gestalte. Dass Leute sagen, okay, ich kann dieses Skript nehmen, ich kann es durchlaufen lassen. Idealerweise, ich habe das jetzt kürzlich auch wirklich jetzt in seiner vollen Gänze so gemacht, jemand kann ein Bash-Skript laufen lassen, das zieht sich die Daten aus dem Repositorium, in dem Fall war es NCBI-GEO, das heißt, kann sich Transkriptionsdaten runterladen. Die werden dann entsprechend prozessiert, gemappt und letztendlich, idealerweise fällt dann sozusagen hinten die Grafik raus, die man hat. So, letztendlich ist das ein nettes kleines Skript und das möchte ich, also ist mir nicht jetzt irgendwie dran gelegen, irgendwelche Rechte dran zu haben oder sowas. Und von daher wäre für mich das Sinnvollste zu sagen, okay, das ist jetzt Public Domain Code. Ne? Ich schiebe es einfach in die Public Domain raus. Das Problem ist, dass das für Software immer noch nicht ganz gegeben ist, was da, wie man das macht. Und ich glaube, als ich das Ersetzung gemacht habe, hatte ich noch mal nachgeschaut und die CC0, allgemein diese Creative Commons Lizenzen, wird eigentlich gesagt, ist nichts für Code. Mit Ausnahme der CC0. Und CC0 ist sozusagen das Abbild von Public Domain. Mit all diesen Fallstricken, dass es Public Domain eigentlich mehr in der US-Legislative gibt, aber nicht im deutschsprachigen europäischen Rechtsbereich. Ja, das ist alles ein reines Minenfeld. Ich habe das da genommen und ich hatte jetzt kürzlich einen Podcast gehört. Was war das, glaube ich? This Week in Floss. Meines Erachtens genau, und da hatten sie die Leute von der OSI, also von der was ist das, Open Source Institution, was ist ein OSI eigentlich? Vermaledeit.
Gute Frage.
Mal kurz nachschauen, also das ist jetzt ja.
Ich kenne das OSI Model. Open Source
Initiative? Das ist ja Open Source Initiative, okay. Wahrscheinlich. Ich guck mal nach, nur um das mal hier jetzt nicht falsch stehen zu lassen. Ja, Open Source Initiative waren welche von denen entsprechend dabei und die meinten, dass es nicht empfohlen wird, das dafür zu nutzen. Also ich bin jetzt etwas konfusioniert. Ich werde wahrscheinlich der Einfachheit halber eine möglichst nicht restriktive BSD-License, es gibt die ISC-License, die ich meistens nutze, das ist so eine total runtergekochte BSD-License. so heißen hier, mach was du willst, Hauptsache der Name steht irgendwie noch drin, so ein bisschen Attribution sozusagen, aber das ist auch alles. Also wenn da noch irgendjemand Hints hat oder irgendwelche klaren Belege hat, dass man das nutzen kann, das CC0, ich meine, es war sogar irgendwo im, ich hatte irgendwo was gefunden, wo es entsprechend gesagt wird, dass es eigentlich für Code in Ordnung ist, die haben jetzt wieder das Gegenteil behauptet. Ich bin verwirrt und bin noch nicht ganz sicher, wie ich damit umgehe. Für den Moment heißt das, ich nutze erstmal wieder so eine BSD-License für solche kleinen Skripte. Meine anderen Sachen packe ich eben meistens in eine BSD-License. Und ich denke, das ist jetzt nicht so super schlimm. Die Leute werden sich jetzt nicht sozusagen der Unterschied zwischen Public Domain und BSD ist jetzt nicht so super groß, aber ich will da irgendwie mal für Klarheit sorgen. Also ist noch nicht abgeschlossen, aber wie soll man es sagen, ist immer noch ein fieser Fallstrick, diese ganzen Lizenzen und ich befürchte auch, dass es ausreichend oder noch nicht ausreichend in der Lehre vertreten ist, im Sinne von, dass irgendwie jeder Wissenschaftler irgendwie mal so ein paar Vorlesungen zu diesen ganzen Problemen bekommen hat. Denn letztendlich muss sich jeder vor Augen halten, wenn er mal ein Paper publiziert, sei es jetzt Open Access oder sei es jetzt Closed Access, die Leute müssen sich damit auseinandersetzen, die müssen wissen, in welche Richtung sie sich entscheiden. Und ich befürchte, da ist einfach zu wenig Wissen am Start bisher.
Also wir kommen ja nachher noch zu so einem ganz netten Baukastenprinzip. Sowas wäre natürlich ganz hervorragend. Weißt du, wenn du so einen kombinierten Lizenzbaukasten hast, der mehr oder weniger die meistgebräuchlichen Lizenzen beinhaltet und dann wie so ein Abfragemuster, du willst deine Ergebnisse veröffentlichen, ist das nur Textbilder oder sind auch Daten dabei, ist da Code dabei, was soll damit passieren, weißt du? Und dann hast du sozusagen so eine Evaluation des Ganzen, wie offen du sein möchtest und was du vor allen Dingen offenlegen möchtest. Und dann hast du am Ende irgendwie eine Empfehlung, die im Zweifel sogar noch so aufbereitet ist, dass du Vor-, Nachteile oder zumindest die Unterschiede direkt wahrnehmbar auch erkennen kannst.
Sehr schöner Vorschlag.
Das wäre einfach irgendwie.
Das wäre super. Ja, das wäre echt super.
Jedes Baukastenprinzip, jede Bestellnummer heutzutage kannst du mehr oder weniger so aufbereiten. Gerade, ich habe jetzt kürzlich irgendwie für die Arbeit mal wieder so einen Server mieten müssen. Und da hast du halt das Einfachste, was du überhaupt hast, ist so ein Baukastenprinzip. Was brauchst du? Was willst du damit machen? Und dann schlagen die dir irgendwie so ein, kannst du noch anmarkern, vergleich mir das bitte. Und am Ende hast du irgendwie das so optisch aufbereitet gehabt, wo du genau sehen konntest, okay, hier sind sie gleich, hier sind sie abweichend. Und hattest dann daneben, was ich ganz cool fand, auch noch irgendwie so ein Reiter mit, diese Abweichung kostet dich übrigens x Dollar vom Gesamtvolumen. Und sowas für Lizenzen würde auch einfach so ein Stückchen weit diese Berührungsangst mit diesem ganzen Lizenzthema nehmen, vermute ich, weil du erstmal so einen leichten Eingang findest auf Basis deiner eigenen Arbeit und dich nicht erstmal durch diese ganzen Lizenzmodelle wühlen musst.
Ich stimme dir voll und ganz zu. Das wäre wirklich vielleicht mal ein Projekt, was man auch im Zuge der OKFN-Gruppe oder sowas angehen könnte.
Ja.
Vielleicht dann irgendwie Spezialexperten so Richtung iRights oder sowas anfragen, als man einfach da mal erstmal das Problem schildert und dann vielleicht Experten drauf ansetzt oder mit ins Boot holt, die das angehen. Das ist ein sehr guter Punkt. Das schreibe ich mir mal auf.
Und du hast mir gerade eine ganz hervorragende goldene Moderationsbrücke gebaut. Vielen Dank dafür, weil du gerade iRights erwähnt hast. Und ich ursprünglich gerade beim vom Thema kam, dass ich so ein paar Artikel gelesen habe, die ich ganz jetzt nicht wahnsinnig newsworthy finde, aber einfach lesenswert. Und ich finde gerade die Betrachtung dieses ganzen Komplexes Open Science von dieser rechtlichen Perspektive, die ist ja oftmals einfach unglaublich trocken und ziemlich schwierig, kann es ja auch noch werden. Ich finde aber diesen Standpunkt und diesen Blickpunkt eigentlich sehr spannend und den findet man sehr oft bei iRights. Und jetzt habe ich kürzlich einen Artikel gelesen von einer, ich nenne sie mal Rechtswissenschaftlerin, Anwältin. Ich glaube, sie ist tatsächlich praktizierende Anwältin.
Okay.
Von Sarah Rodriguez Marin. in einem Magazin, was ich bisher noch nicht kannte. Das nennt sich We Share, also französisch We, O-I, Share Magazin, Voices for a Collaborative Society. Und da guckt sie halt so ein bisschen auf das Thema Open Access im Umfeld der Wissenschaften. Ja? Und der ganze Post steht unter der Überschrift We have already paid for science, we should enjoy it for free. Was ich übrigens eine schöne Wendung finde, we should not, also dass sie da enjoy nimmt anstelle von Use oder Share oder Access oder sowas, weißt du? Also ich finde, das finde ich ein echt wirklich eine schöne Wendung. Das ist mir total aufgefallen, weil wir reden immer davon, ja, Wissenschaft muss oder wissenschaftliche Artikel sollten zugänglich sein. Und wir reduzieren uns sozusagen auf diesen Zugang. Und ich finde das schon immer gut, wenn Leute die Nutzung mit da reinstellen. Und dieses Enjoyment finde ich noch viel, viel besser. Hat irgendwie sowas Joviales, finde ich.
Genau. Wissenschaft muss Spaß machen. Ist nicht jetzt irgendwie das trockene Zeug, was irgendwelche grauhaarigen Typen in weißen Kitteln irgendwie machen, um sich da gegenseitig zu befreunden, sondern irgendwie jeder sollte wissen.
Und da kommt sie halt so von dieser rechtlichen Seite und als Verfechterin einer freien Kultur ist natürlich ist sie da argumentativ sehr nah bei solchen Autoren wie Lawrence Lessig oder auch Aaron Swartz oder ähnlichen. Und das ist alles, was sie da schreibt, ist alles nichts Neues, aber ich finde, sie hat es einfach sehr, sehr schön in den Text gepackt, den man sehr gut lesen kann und den man auch einfach sehr gut weiterreichen kann. Und was ich ganz cool finde, ist, sie hat so einen steuerlichen Blick in diesen Text mit eingebaut, ne? Also so Double Taxation und sowas erwähnt sie dann einfach noch mit. Und führt das zurück auf das Urheberrechtssystem, ne? Und spricht dann auf einmal von so einem Double Copyrighted System und sagt eigentlich, dass so ein Double Copyrighted System eigentlich genauso oder in ähnlicher Weise unfair ist wie so ein Double Taxation System. Und den Ansatz finde ich irgendwie ganz, ganz charmant. Also, wie gesagt, ist wahrscheinlich kein nichts Neues dabei, aber ich fand den durchaus lesenswert.
Das Format lädt ein, ja.
Und Yet Another Magazine, was ich irgendwie so von so einem ganz charmanten Standpunkt finde. Also ich habe so ein bisschen durchgeklickt und alle Artikel, die da drauf sind, haben so ein, hey Leute, nicht so verbissen. Ne? Eine Free Culture hat immer was mit Spaß und Zusammenkommen und Ideen und sowas zu tun. Und ich finde, die Artikel, die ich da so ein bisschen angelesen habe, die haben zumindest versucht, immer diesen Gedanken so ein bisschen mitzuverkaufen. Und das finde ich einen sehr, sehr schönen Punkt, den man ruhig mal auf dem Schirm behalten kann.
Sieht gut aus. Gleich mal vorgemerkt hier. Okay. Ja, dann tauchen wir gleich in unsere nächste Kategorie der News ein, und zwar Tools. Ihr erinnert euch vielleicht, ich habe jetzt gar nicht mehr ganz im Kopf, das glaube ich dann schon 2 oder 3 Folgen her, hatten wir auf das Poster verwiesen, was auf Figshare auch verlinkt war. 101 Innovations in Scholarly Communications, the Changing Research Workflow, wo dann verschiedenste Sachen von GitHub bis Mendeley und all solche Sachen aufgelistet waren, das dann auch relativ schön visuell aufbereitet war. Und das wurde jetzt erweitert mit einer Liste 400 plus Tools and Innovation in Scholarly Communication. Das ist, glaube ich, nur so eine, was heißt nur, das ist so eine, es ist ein Google Spreadsheet. Und da kann man das, ich weiß nicht, ob ich das auch editieren kann. Vielleicht sogar. Auf jeden Fall ist es sozusagen als Erweiterung zu sehen, dass man das noch weiter ausbaut. Denn diese 101 ursprünglichen Tools ist halt wirklich nur der Anfang gewesen oder eine Auswahl gewesen. Und das kann man natürlich noch sehr viel weiterführen. Wer sich das mal anschauen mag. Dann, was haben wir sonst noch hier? Ja, das ist, das ist noch ein Artikel von zwei Leuten von Science Open, also von dem CEO und von Vice President Marketing, von Liz Allen und Stephanie Dawson. Und die beschreiben ein bisschen oder geben ein bisschen Blick auf Science Open und daran verknüpfte Ideen und so. Ich denke, das wird weitestgehend sich vielleicht sogar decken mit dem Interview, was du mal hattest mit dem Alexander. Ne?
Mhm, ja. Genau.
Und gut, wer nochmal nachlesen möchte, ich bin da drüber gestolpert und ich meine, ich hatte in der Richtung auch, das kann man da nicht, ich glaube, ich habe es später eingebaut, aber das kann man da auch machen. Science Open hat auch so eine Kategorie, die da heißt, Moment, Perspective in Scholarly Communication. Das kann man sich vielleicht auch dazu Gemüte führen. Das ist auch so eine Sammlung von Artikeln, die sich mit dem Thema beschäftigen. Also wer da mal Interesse hat oder Einstieg braucht, ist da sicher gut aufgehoben und hat da gleich eine ganze Batterie an Artikeln, die einem helfen können. Mhm. Dann ist es auch so, wie jedes Mal Elsevier gebasht werden muss jedes Mal PJ gepriesen werden. es kommt halt einfach jedes Mal was Gutes aus der Ecke, deshalb möchten wir das jetzt auch nicht ausfallen lassen. Und zwar gibt es auf dem GitHub-Account von PJ gibt es jetzt das Repository Paper Now. Und letztendlich geht es darum, dass man auf GitHub einen Artikel schreiben kann und den dann auch gleich anschauen kann, wenn man das so möchte. Das kann man jetzt sagen wir mal, ein privates Repo oder gleich in aller Öffentlichkeit machen. Und das ist, wie Sie selber sagen, von Jekyll Now. Wir hatten Jekyll ja vorhin schon mal erwähnt, als Static HTML Builder sozusagen, also als Tool, wo man mit Markdown oder anderen Markup Languages irgendwas schreiben kann, das dann in HTML konvertieren kann. Und die sind hier auch von dieser Sache inspiriert. Und letztendlich kann man halt einen Artikel online auf oder in Git schreiben und oder hier also online auf GitHub im Sinne von, dass man den Online-Editor nutzt oder halt sonst welchen Editor man entsprechend lokal nutzt. Und sie haben auch ein Beispiel Artikel mal verlinkt und wenn man jetzt sozusagen einen Artikel schreiben möchte, kann man sich einfach hier ein Fork von diesem Repository generieren und loslegen. Das klingt cool, muss ich sagen. Ich habe jetzt noch nicht gesehen, ob das schon jemand anderes genutzt hat. Es gibt
hier,
es gibt ein paar Forks und es gibt genau. 40 Forks hier. Mal schauen.
Es gibt, wie heißt der denn? Wo habe ich das denn gelesen? Ich weiß nicht, wie der Name ist, ist mir gerade entfallen. Auf dem Blog Chora Similarity, der hat sich das Ganze mal angeguckt und hat dann so ein Demo mal verlinkt, das er, glaube ich, selber gemacht hat. Okay. Den Artikel aus dem Blog verlinke ich einfach mal.
Okay. Gut. Also wer bei PJ publizieren möchte, kann das da vielleicht auch gleich mal testen. Und ja, genau. Dann, was haben wir sonst noch bei Tools grob am Start? Mal wieder ein Startup in die Richtung, wie schon, glaube ich, häufiger gesagt, immer ein bisschen mit Vorsicht genießen. Das ist jetzt alles so relativ frisch. Das nennt sich ThinkLab, Massively Collaborative Open Science. Es wird, so wie ich das sehe, hauptsächlich von einem Menschen betrieben. Ich muss gerade mal nachschauen. Ich glaube, About Us ist zumindest dieser Jess Spalding entsprechend gelistet. Letztendlich soll das eine Plattform sein, wo man sich halt gruppieren kann und Finanzierung bekommen kann und also für offene wissenschaftliche Projekte. Und es gab ja auch einen Blogpost dazu, der das einmal die Motivation aufrollt und die Lösung auflistet, die hier bereitgestellt werden sollen. Ja, vielleicht, ja,
was ich reingehen. Also wir haben ja schon über das Thema Startup-Pietes oder wie auch immer man das nennen will, in diesem Bereich gesprochen und dass sich das über die Jahre sicherlich herauskristallisieren wird und sehr wieder ausdünnen wird. Und ich denke, wir werden relativ viele Verbindungen auch sehen zwischen den unterschiedlichen Plattformen. Aber generell kann man ja sowas gut heißen, begrüßen, sagen wir es mal so. Und in diesem Blogpost, den du erwähnt hast, da schildert der Jesse Spalding, heißt er, glaube ich, halt wie und was und wo. Und das Einzige, was mich da so ein bisschen abgeschreckt hat, war, er schreibt da halt, as part of the launch, I'm personally putting up 50,000 to support the first project on the platform. Und ich denke mir so, aber, also,
weiß ich auch nicht, wo er das herbekommen hat und wie er das dann in den Topf schmeißen kann für diese Sache. Ja, das ist, finde ich, jetzt auch etwas eigen. Ja, da stimme ich dir zu.
Also irgendwie hat mir das so ein bisschen diese Creeps gegeben. Ich meine, kann er ja machen. Und wenn das sein privates Geld ist, dann ist er ja ein großer Patron der offenen Wissenschaft, umso besser. Ist natürlich doof, wenn es jetzt irgendwie Funding-Geld wäre, was also gar nicht seins ist, dann hätte es auch gleich irgendwie, also ich weiß nicht, ist auch nur ein minor Detail, aber irgendwie war das so ein merkwürdiger Punkt, wo ich gedacht habe, so hätte man auch irgendwie anders formulieren können.
Ja, wie schon gesagt, mal gucken, wie lange der Laden hält und was das ist. Ist, denke ich, auf jeden Fall gut, einfach, dass solche Experimente gemacht werden in der Richtung. Ich glaube, wir hatten ja schon mal die Diskussion genau mit Startups versus Staat, wer das machen sollte. Eigentlich wäre das müsste sowas vom Staat kommen, dass er sagt, okay, wir wissen nicht, ob dieses Modell, das offene Modell, besser ist. Warum experimentieren wir mal nicht etwas rum? Wir geben jetzt jemanden, der meint, davon Ahnung zu haben, etwas Geld in die Hand und der soll mal sowas bauen und dann gucken wir mal, wie das wirkt. Dann muss es sich gegen das geschlossene System beweisen. Das wäre eigentlich so noch eine Sache, die der Staat kriegen oder machen könnte. Leider wissen wir, ist der Staat dann etwas behäbiger in allgemeinen solchen Sachen oder die Forschungsförderer. Und deshalb muss leider hier der privatwirtschaftliche Arm etwas in die Bresche springen und das entsprechend mal exerzieren.
Ja.
Wie schon gesagt, ist auch nicht mein Präferendum. Ich hätte das auch gerne anders gesehen. Mal gucken, ob das sich bewährt, ob das fliegt oder ob das Nachahmer findet oder ob das einfach nur auf der Schnauze landet.
Ja, was ich auch ein bisschen merkwürdig finde oder was ich nicht so ganz verstanden habe, ich habe versucht, das mal woanders auf der Plattform zu finden, aber es ist tatsächlich auch direkt auf der Startseite. Es fiel mir aber im Blogpost auf. Mhm. Und zwar nennt sich das Ganze Massively Collaborative Open Science.
Mhm.
Und diesen Terminus verstehe ich nicht. Also worauf der sich bezieht, wenn man ihn so deuten, wie er derzeit bekannt ist, in Massive Open Online Games, in Massive Open Online Education, also dieses ganze MOOCs-Zeug. Wo ist der Ansatz, den er hier als Massive versteht? Ist das bezogen auf, er möchte gerne viele Projekte auf der Plattform haben, er möchte gerne viele Kollaboratoren oder ist tatsächlich das Massive bezogen auf die Anzahl der Collaborators, die sich an einem Projekt beteiligen? Also nicht viele Menschen kommen zusammen auf der Plattform, sondern viele Menschen kommen zusammen tatsächlich in diesem einen Research Project. Weil das wäre ja wiederum eine andere Richtung, die man dann verstehen könnte, nämlich eher tatsächlich in Richtung, in so eine Citizen Science Richtung, wobei jetzt nicht Citizen Science, sondern tatsächlich dann eher massenhaft Research von tatsächlich Researchern. Ne? Also den Unterschied, so ein Citizen Science Schlagrichtung, aber halt mit nicht Citizens, sondern tatsächlich nur mit Scientists. Und dass er den Term benutzt hat, der ja auch eine gewisse Marketingwirkung hat, ihn aber nie erklärt, das finde ich ein bisschen merkwürdig. Oder ich habe was übersehen.
Oder hat einfach in die Bullshit-Bingo-Kiste gegriffen, um das zu machen. Ja, ja. Kann man auch nicht ausschließen. Also ich stimme dir zu, ich habe das jetzt auch nicht gefunden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt auch nicht in seiner Gänze hier alles durchdrungen, glaube ich. Und vielleicht kann man das auch bei dem Informationsstand bisher noch gar nicht machen. Also mir ist noch nicht ganz klar, wie das alles funktionieren soll. Wie schon gesagt, bitte mit Vorsicht alles genießen. Mhm. Es ist mir vor die Flinte gelaufen. Ich würde hier jetzt auch meine Hand nicht ins Feuer legen. Aber es ist nett, solche Experimente zumindest zu sehen.
Mhm. Ja, und du kannst halt, du kannst irgendwie, also was ich auch ein bisschen merkwürdig finde oder was ich noch nicht verstanden habe an dem Konzept ist, du kannst ja in dem Moment, wo du dich daran beteiligst, an einem Research Project als Collaborator, erwirbst du ja in seiner Logik Anspruch auf einen gewissen Anteil an der Förderungssumme. Und die ist nicht fix, sondern die ist fluide. Die erhöht oder senkt sich halt mit dem Anteil, wie sehr du daran partizipierst. Und er hat, das gibt es auf dieser How It Works Seite,
genau,
hat er da so ein bisschen
Rate und solche Sachen,
for ja. Collaborators und Researchers und Collaborator Earnings. Und da kann man das so ein bisschen nachvollziehen. Und das finde ich irgendwie, also mal einen spannenden Ansatzpunkt, aber irgendwie habe ich nicht so ganz verstanden. Also da sollte man sich vielleicht mal reinnehmen. Es bringt tatsächlich so ein paar Grübelaspekte mit, das ganze Ding. Aber es hat auch, finde ich, durchaus einen weiteren Blick verdient, weil es tatsächlich andere Dinge mal anders macht. Insofern spannend.
Ja, genau. Wir schauen mal, wie schon gesagt. Ich würde jetzt auch nicht meine Ersparnisse in Gänze reinstecken. Ja, gut. Okay. Gut, nächster Themenbereich. Open Data, da hast du was ausgegraben.
Hab ich. Ach ja, genau. Hatten wir, glaube ich, in der letzten Episode, hatten wir tatsächlich den guten John Tennant da. Ich glaube, der war einer der, ich hoffe, ich liege jetzt nicht falsch, der war einer der beiden Autoren des Open Glossary. Ah, okay. War, glaube ich, John Tennant. Und der hat bei Digital Science einen Gastbeitrag im Blog geschrieben. Und das ist wieder so ein Ding, wo ich dachte so, ja, jetzt halt nichts wahnsinnig Neues drin, wahrscheinlich gar nichts Neues, aber tatsächlich mal schön runtergeschrieben, schön nachvollziehbar runtergeschrieben. Und zwar steht das Ganze unter der Überschrift Open Sesame, auch ein Wortspiel, das ich nie verstehen werde. The Risks and Rewards of Open Data for Researchers. Und genau so eine Blogpost meine ich, wenn ich sage, es gibt einfach zu wenig. Klar gibt es an ganz, ganz vielen Stellen Artikel, die sich mit Open Data im Bereich Wissenschaften auseinandersetzen. Aber ich finde es halt einfach wahnsinnig hilfreich, wenn sich Wissenschaftler selber hinsetzen und runterschreiben, was aus ihrer Sicht oder vielleicht auch aus einer quasi objektiven Sicht oder intersubjektiven Sicht, sagt man, glaube ich, in der Sozialwissenschaft, runterschreiben, was sie für positive Aspekte, also für Vorteile, aber auch für Nachteile sehen. Und das hat er hier halt in diesem Blogpost gemacht, der nicht überumfangreich ist, aber er geht halt tatsächlich auf so ein paar Punkte ein, was halt passiert, wenn man seine Daten offenlegt, auch mit so einem Vorteil zum Beispiel, dass sich viele sozusagen eher davor fürchten, weil es einen unglaublichen Zeitaufwand bedeutet, den man betreiben müsste, bis man die Daten publikationsfähig hat. Und das sind, glaube ich, drei Sachen, denen er sich genauer widmet. Und er macht das ganz gut, indem er es einfach aus seiner eigenen Sicht runterschreibt und dann aber auch auf beispielsweise Studien verweist, die darauf nochmal genauer eingehen. Und das ist yet another Blogpost, der einfach lesenswert ist.
Ich glaube, wir hatten so wirklich sowas in der Art auch schon mal und da hast du es auch sehr gelobt und du hast recht, diese Einzelperspektiven sind einfach sehr viel wert, weil sie sich dann zu so einem Gesamtbild formieren und das ist natürlich sehr auch greifbar dadurch. Nicht so, man kommt, ja, man müsste dies und das machen, sondern man sagt hier, wenn ich arbeite und andauernd dieses Ding mache, fahre ich andauernd gegen diese Wand und das nervt einfach und das behindert mich in meiner Arbeit. Und wenn das sowas sich akkumuliert, dann verstehen die Leute vielleicht auch besser, ja, warum etwas geändert werden muss in der ganzen Landschaft.
Ja, und es ist halt, es hat halt auch da wieder was mit Glaubwürdigkeit zu tun. Ne? Also klar kannst du auf diversen Plattformen lesen, die sozusagen eine gewisse Autorität mitbringen, lesen, wie es funktioniert, was man machen sollte und so weiter und so fort. Aber tatsächlich gewinnt das ganze Thema eine ganz andere Ebene von Glaubwürdigkeit, nämlich nicht die autoritäre Glaubwürdigkeit, die auf Basis von Reputation oder Ähnliches passiert, sondern da ist jemand, der das anwendet und zwar in einem Bereich, der ihm am Herzen liegt, weil es einfach sein Kernbereich ist, sein Lebensunterhalt ist, sein wissenschaftliches Betätigungsfeld. Das heißt, der hat das bestimmt nicht leichtfertig entschieden, sondern hat sich damit auseinandergesetzt und ich kann dabei was lernen und gucken, wie er es gemacht hat. Ich kann aber vor allen Dingen ihm eine gewisse Glaubwürdigkeit unterstellen, weil er es tatsächlich anwendet und nicht nur darüber schreibt, bloggt oder sonst was. Und das finde ich irgendwie ganz, ganz hilfreich einfach.
Stimmt, schönes Ding, muss man sich wirklich mal hinsetzen. Also fühlt euch angesprochen, schreibt es mal runter. Ich soll es vielleicht auch mal machen. Mich nerven so viele Sachen. Ja, ich sollte es machen. Und man muss natürlich auch sagen, auch dieser zeitliche Aufwand, wenn man wirklich das dann offen gestaltet, das ist schon enorm, das ist ganz klar. Also ich habe schon für einige Publikationen, für eine Publikation weiß ich, da habe ich fast eine ganze Woche nur mit mit Datenformatierung hantiert, um das Ding in Repository reinzukriegen und so. Also das ist, naja, wie auch immer, aber es lohnt sich. Ja.
Gut. Leider ist die Kategorie ein bisschen kurz gekommen, weil tatsächlich war es das schon zum hinzusagen. Spezifischen Open Data Themenbereich insofern.
Dann ist es das mal so. Ne? Dann gehen wir einfach weiter. Die Karawane zieht weiter zum nächsten Punkt: Peer Review und Metrics. Und wir hatten ja schon häufig Publons. Das wird jetzt auch so fast schon sehr so ein, wie sagt man nicht Running Gag, aber etwas, was irgendwie jede Folge aufgegriffen werden muss. Also Publons, wir erinnern uns, ist eine Plattform, bei der es darum geht, die Attributionen für Reviewer zu vergeben. Soll heißen, wenn man etwas im momentanen System reviewt als Wissenschaftler, dann ist das ein Beitrag, der einem eigentlich nirgendwo wirklich angerechnet wird. Ich meine, es gibt verschiedene Motivationen zu reviewen. Man sieht so, was gerade am Laufen oder am Köcheln ist oder so, aber letztendlich hat man nichts in der Hand, wenn man sich zum Beispiel irgendwo bewirbt. Und Publons will das in einer gewissen Weise ändern, dass man sozusagen das Profil oder dieses Reviewing-Profil irgendwie aufbauen kann und auch anderen Leuten zeigen kann. Und wir hatten ja mal gefragt, was ist sozusagen das Businessmodell von Publons und wie soll es da weitergehen? Und eine Sache, die auch angesprochen hatten, war auch die Interaktion oder die Kooperation mit verschiedenen Publishing-Häusern, und genau das haben sie jetzt auch angefangen. Da gab es jetzt, wann war das? Hier steht hier ein Datum.
Also
17. März, genau. Steht hier, kann das sein?
Genau. Ja, genau. Bei Wiley, die haben es am 16. März veröffentlicht.
Okay, genau. Also soll heißen, sie machen jetzt eine Kooperation mit Wiley, zumindest für ein paar wenige Journale. Das sind jetzt hier 2, 4, 6, 8, also grob 10 Journale. Molecular Ecology, British Journal of Hematology und noch ein paar andere haben sozusagen eine direkte Interaktion. Das soll heißen, da wird sozusagen ein bisschen die Friction raus, die Reibung sozusagen rausgenommen, um da den Informationsstrom weiterzureichen, so wie ich das sehe. Soll heißen, man kann dann einfach, also die Sachen werden relativ einfach in das Profil dann eingebunden. Und das ist, denke ich, ein guter Schritt, dass sozusagen der Workflow sich vereinfacht, auch für alle in dem System. So heißt, wenn ich jetzt für die irgendwie reviewen sollte, dass dann mein Beitrag, also mein Peer-Review-Beitrag relativ schnell auf mein Profil landet. Das ist, denke ich, eine schöne Entwicklung. Mhm. Und das zeigt ja auch, dass das angenommen wird. Also wenn jetzt so ein Platzhirsch wie Wiley sich dahinter klemmt, auch wenn ich diese 10 Journale jetzt erstmal als sehr experimentell ansehe, also das ist jetzt ein Bruchteil von deren Gesamtportfolio. Und ich denke, da kann man noch mehr, oder kommt hoffentlich noch mehr auf lange Zeit. Aber es ist ein guter Anfang. Mhm. Ja, gut. Hast du noch was dazu? Nee, ne?
Oder? Nö.
Ja, ist ja auch, denke ich, damit erschlagen. Noch ein anderes Ding bei, ja, mehr in Richtung Metrics. Das hat mir auch der Daniel Mietchen, darauf hat mich der Daniel Mietchen verwiesen. Und zwar von Crossref gibt es einen kleinen Testservice, würde ich mal sagen. Und ich weiß nicht, warum die das genau machen, aber es ist relativ cool. Und zwar kann man sehen, welche Artikel in Wikipedia zitiert werden. In Realtime. Sieht man genau, was sozusagen gerade, glaube ich, reingekommen ist. Ich bin mir gar nicht ganz sicher, was hier das Datum des Events darstellt. Auf jeden Fall, wenn man auf diese Citation Wikipedia, Crossref DOI Events klickt oder entsprechend landet, dann sieht man hier, okay, der und der Artikel enthält den und die DOI. Und das ist, denke ich, auch eine Art, wie man Artikel ranken könnte oder zumindest was mit einfließen könnte in so eine Quantifizierung. Wenn so etwas weitreichend in Wikipedia eingebunden ist, dann könnte das zumindest eine gewisse Relevanz darstellen. Hm. Also es ist ein nettes Tool, denke ich mal, um das mal zu sehen. Ich habe gar nicht mal, müsste man hier ein bisschen Ego-Zeugs machen, aber habe ich jetzt noch nicht gemacht. Wobei man kann ja leider nicht suchen. Schade eigentlich. Ja. Mich würde es jetzt schon interessieren, welche Artikel von mir da eingeflossen sind. Hm. Ja, naja, gut.
Wo wir gerade bei Crossref sind, es gab ja eine kleine Panne bei Crossref. Im Januar war ja mal ganz kurz die DOIs nicht erreichbar.
Ja, genau, das ist schon
und zwar richtig. Eine Vielzahl von DOIs nicht erreichbar für eine durchaus nicht unerhebliche Zeit. Ich glaube, es war insgesamt 48 Stunden oder sowas. Und jetzt hat Crossref einen Blogpost dazu geschrieben, sozusagen als um sich des ganzen Problems mal anzunehmen und zu erklären, was eigentlich passiert ist und wieso, weshalb, warum. Und sie schreiben selber, dass bis zu 48 Stunden teilweise 50% des DOIs, des DOI-Traffics nicht erreichbar war. Ich glaube, dahinter war, dass der, dass die Domain irgendwie expired war oder irgendwie sowas. Und dementsprechend der HTTP-Proxy nicht erreichbar. Was natürlich ganz schön krass ist, wenn man sich überlegt, dass DOI ja dafür da ist, Persistent Identifiers zu sein. Ne?
Ist dass da alles drauf aufbaut.
Ist natürlich scheiße, wenn dann die ganze, ist natürlich echt dumm gelaufen, wenn die ganze Infrastruktur dahinter genau diese Persistence, um die es ja geht, auf einmal nicht mehr gewährleisten kann. Und
weil die Domain nicht mehr da war, also weil die es nicht mehr gezahlt hatten oder was? Oder
ich weiß nicht genau, wieso es nicht da war, aber ich glaube, es war, also ich schreibe mir ja selber, dass der DOI-HTTP-Proxy at DOI.org experienced a partial rolling global outage.
Ouch. Nun gut. Das ist Sachen, die nicht passieren dürfen.
Genau. Ne? Und es gibt halt wahnsinnig auch, dementsprechend waren natürlich auch diverse DOI Registration Agencies, also man muss sich ja um eine DOI bei bestimmten Agencies bemühen, also Datasite kann man machen, bei Crossref glaube ich selber. Figshare ist glaube ich eine davon, bin ich mir nicht sicher. Wenn die natürlich bei der Vergabe oder bei dem Erzeugen von DOIs dann auch so ein Outage haben, haben natürlich diverse Wissenschaftler ein Problem. Ne? Also es mag jetzt gemessen an der Weltpopulation nicht wahnsinnig hoch sein, aber es ist halt doof gelaufen, wenn du in dem Moment halt einfach eine DOI brauchst, eine erzeugen willst oder mit DOIs arbeitest und diverse DOIs nicht erreichbar sind. Und das kann man sich mal durchlesen. Ist durchaus interessant, auch so die Reaktionen, die so aus der wissenschaftlichen Community kamen.
Oh, das hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm, den Artikel von denen. Ich habe es zwar gemerkt, dass es da Probleme gab, aber mir fehlte da total Hintergrund. Das ist natürlich echt heftig, ja.
Ist gleich, wenn wir, verlinken wir natürlich wieder mit, ist aber im Crossref-Blog momentan der erste Artikel. Oder der
aktuelle. Zu Recht. Zu Recht wahrscheinlich. Ach so, okay.
Ich, also ich weiß nicht, ob die ihn per Sticky-Funktion einfach nach oben getan haben, aber er steht zumindest noch ganz oben.
Ich hoffe, Sie haben auch geschrieben, was Sie in Zukunft tun, dass das nicht wieder passiert.
Gute Frage. Ich bin noch gar nicht bis ganz zum Ende gekommen. Sie schließen mit Protecting Ourselves. Ich hoffe, das meinen Sie im Sinne von unserer Infrastruktur und nicht uns selbst, damit wir nicht rechtlich...
Oh Mann, na gut. Das nächste, was wir noch hier in der Kategorie haben... ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob ich das sogar mal kurz erwähnt hatte beim letzten Mal, The Dark Side of Post-Publication Peer Review. Irgendwie habe ich jetzt so ein Déjà-vu. Ich glaube, beim letzten Mal hatte ich es erwähnt, aber ich hatte es nicht mehr abrufbar. Letztendlich geht es um Papier, letztendlich eine Plattform für anonym, muss gar nicht anonym sein, Peer Review für die breite Masse, das kann man mit Klarna machen, kann man aber auch entsprechend anonym machen. Wir hatten es ja schon häufiger angesprochen. Das Ding hat auch zum Beispiel mal geholfen bei dem Arsenic Live Artikel oder bei dem Stem Cell Artikel entsprechend ein bisschen auf die Finger zu hauen und nochmal Probleme an diesen Artikeln herauszugraben, die die normalen Peer Reviewer anscheinend nicht gesehen haben oder ja. Wie auch immer, nicht zum Besten gegeben haben. Und hier wird in einem Beispiel mal gezeigt, wie das auch nachteilhafter vonstatten gehen kann, und zwar das Problem der Sockenpuppen. Ich glaube, wir hatten es sogar mal ganz kurz angesprochen. Und letztendlich muss man bei Papier mitmachen zu können, braucht man, glaube ich, einen Artikel, wo man entsprechend Autor ist, um sozusagen die um als wahre Person dazustehen, aber das System scheint nicht ganz aufzugehen und es gibt hier wohl Beispiele, wo dann entsprechend Sockenpuppen erzeugt wurden. Und ja, das kann natürlich so ein System dann wehtun, wenn dann Leute unter falschen Identitäten, da wurden auch wirklich falsche, also Leute, die es wirklich gibt, missbraucht oder deren Identität missbraucht, um dort zu agieren. Kann man sich mal durchlesen als Beispiel. Weiß ich auch nicht, wie man das lösen kann. Aber das ist, muss man auch gucken, wie groß dieses Problem ist. Aber man darf es natürlich nicht unter den Teppich kehren. Das ist natürlich ein Problem. Mhm. Ja.
Absolut.
Gut, dann kommen wir in die Kategorie sozusagen Verschiedenes oder Meta, wie du es nennst. Das ist wieder einmal, eigentlich können es hier fast bald Ross Mounts Podcast nennen oder sowas. So in etwa. Nein, der Ross Mounts hat auch noch eine andere Sache ausgegraben und auch wieder in seinem Blog entsprechend beschrieben, und zwar, dass Wiley mittlerweile, jetzt auch mal sozusagen jetzt die negative Seite von Riley, direkt auf RedCube verlinkt oder eine RedCube-Darstellung verlinkt, wenn man auf die PDF-Darstellung eines Artikels eigentlich gehen möchte. Wir erinnern uns, was ist dieses ReadCube? Ist mal letztendlich eine relativ hässliche Darstellung, also es soll eine schöne Darstellung sein von Artikeln, wo man dann auch entsprechend annotieren kann und all solche Sachen. Es hat nur enorme Nachteile, es hat ein gewisses Write-Management, es hat eine gewisse Problematik, wenn man jetzt auf Screenreader angewiesen ist, alle die Probleme, die damit kommen. Letztendlich ist es keine schöne Entwicklung, sondern es geht fast mehr darum, wieder Inhalte wegzuschließen. Wir hatten das in vorherigen Folgen schon näher besprochen. Wer da nochmal reinhauen möchte. Mhm. Hast du die Folge parat? Ich habe es gerade nicht parat.
Ich glaube, war sogar die letzte.
Ja, okay, gut. Auf jeden Fall scheinen jetzt teilweise schon Verlage oder Verlagshäuser wie Wiley für einige Journale derart auf ReadCube eingeschossen zu sein, dass man gar nicht mehr auf die normale PDF-View kommt, sondern eigentlich direkt an ReadCube weitergeleitet wird. Und er hat hier Möglichkeiten gezeigt, wie man das umgehen kann. Ich glaube, letztendlich muss man da JavaScript blocken für diese Sache.
Genau.
Und dann sollte das entsprechend nicht mehr das Problem darstellen. Gut, dann habe ich noch was rausgefunden oder was gefunden. Es ist auch schon ein bisschen älter, glaube ich. Das ist jetzt nicht ganz neu. Spark Europe hat eine Art Tool entwickelt. Das nennt sich How Open Is Your Research? Das ist so eine Art, ja, fast so ein bisschen wie dein Baukastensystem, mehr so als Assessment-Tool für einen selber, für Institutionen mehr gedacht, wie offen die eigene Forschung ist. Und da kann man sich dann durch entsprechende Fragen durchklicken und dann wird das anhand von einem Diagramm dargestellt, wie gut man sozusagen dasteht oder wie weit die Sachen verankert sind, die offene Wissenschaft entsprechend gewährleisten. Das ist nett gemacht, so kann man wirklich mal auch so durchspielen und ist eine schnelle und nette Visualisierung.
Vor allen Dingen, was ich ganz nett finde, ist, ich habe es jetzt nur mal ganz kurz ausprobiert, müssen wir mal gucken, ob man, oder wenn man viel Zeit hätte, würde man sich jetzt hinsetzen und mal für ganz, ganz viele wissenschaftliche Organisationen versuchen, diese Fragen zu beantworten. Und all diese Spinnendiagramme heißen die, glaube ich, oder Spinnennetzdiagramme oder sowas.
Ja.
Alle mal übereinander legen und mal gucken, wer eigentlich die Institution mit dem größten Netz sozusagen ist, was ja dann bedeutet, dass sie am allermeisten, am offensten unter allen ist. Das wäre mal ein ganz spannendes Ding, was man mal machen könnte.
Stimme ich dir zu, mal so Top of the Pops hier machen, aber das ist mit sehr viel Aufwand verbunden. Also die fragen ja schon teilweise auch relativ präzise Zahlen ab, wie viel Prozent wird hier wird als Open Access publiziert und solche Sachen. Also an diese Zahlen ranzukommen, ist jetzt nicht ganz trivial, selbst wenn man in der Institution drin sitzt. Das ist.
Ja, ich meine, also, was man da machen können müsste, ist gerade bei den öffentlich finanzierten Institutionen per IFG-Anfrage einfach versuchen, diese Fragen herauszukitzeln. Ja. Ist aber halt einfach wieder, oder, also ich meine, man muss es ja nicht per IFG machen, man kann ja vorher anfragen, ob sie nicht einfach einem die Fragen mal geben könnten. Ne?
Genau, erstmal nett und
genau,
dann.
Genau, aber im Zweifel wäre sowas natürlich ganz, ganz sinnvoll.
Das wäre doch mal eine schöne Bachelor- oder Masterarbeit oder sowas. Ne? Also wenn irgendjemand in der Richtung mal was zusammentragen möchte, das wäre schön. Dann hat auch gleich einen Katalog, an dem man sich langhangeln muss, um das vielleicht intellektuell noch etwas aufregender zu machen. Kann man sich noch zusätzliche Kriterien vielleicht noch mit dazu nehmen, wenn man das möchte, oder überlegen, oder die Relevanz von diesen Sachen nochmal durchexerzieren oder durchdiskutieren zumindest, ne, ob das alles sinnvoll ist. Auf jeden Fall hat man hier eine Organisation, die wirklich wichtig ist. Also Spark ist relativ wichtig auf diesem Beat und ist eine gewisse, definitiv hat ein gewisses Renommee. Und wenn man sich anhand dessen jetzt langhangelt und diese Daten akquiriert, kann das doch ein rundes Paket werden.
Also absolut.
Vielleicht ist da auch jemand schon dran, keine Ahnung, aber ist ein schöner Punkt, das mal zusammenzutragen. Mhm. Finde ich gut. Guter Vorschlag, ja. Gut. Dann haben wir. Ach ja, genau. Ja, das ist. habe ich jetzt auch nicht mehr ganz. Muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auch nicht mehr ganz im Hinterkopf. Ich dachte ja, das hätten sie schon in der Art gemacht, aber ich glaube, dass. Also die National Science Foundation plant nun. Sie nennen es eine Public Access Strategie zu fahren, nicht Open Access. Ne? Das ist wieder Public Access, ist wieder ein bisschen diese Wortspielerei. Letztendlich geht es darum, dass von ihnen finanzierte Sachen, glaube ich, also Publikationen ein Jahr nach Veröffentlichung verfügbar sind, wenn ich mich recht entsinne. Also das übliche Spielchen, ne? Wir können jetzt nicht in die vollen 100% gehen und sagen, hier alles, was wir finanzieren, muss sofort verfügbar sein, sondern wir machen dieses Embargo von einem Jahr, dass die Leute auch noch Geld verdienen können, also die Publisher noch Geld verdienen können, und dann muss es aber irgendwie public sein. Wie schon gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie von Open sprechen, denn das sind wieder diese kleinen, feinen Abstufungen. Public könnte einfach heißen, ich kann einen PDF-File irgendwo hinlegen, aber ich habe nicht die Freiheit damit gegeben, also nicht entsprechende Lizenzen vergeben, das öffentlich zu nutzen, sondern man kann das Ding halt runterladen und fertig ist. Die Nachnutzung bleibt dann wieder auf der
Strecke. Genau, schreiben Sie auch, sie sagen halt, dass alles, was in Peer Review Journals oder in Conference Papern oder so veröffentlicht wird, dass das available for download, reading and analysis within one year of publication sein sollte. Aber ist halt genau das, ne?
Kein klares Statement, oh, wir müssen hier entsprechende Lizenzen mit auf den Weg geben. Nee. Ja, also das übliche
Problem. Nachnutzung ist halt immer wieder schwierig.
Na gut, aber immerhin, wie schon gesagt, tendenziell ist das ja ganz schön. Mit einem leichten Wermutstropfen dabei.
Genau.
Gut.
Und ich darf noch mal so ein paar Artikel in die Runde werfen. Wieder aus der Kategorie, alles andere war mir zu anstrengend. Ich habe mal wieder so ein bisschen rumgefischt. Ein paar Ratgeber entdeckt. Faculty 1000 Research hat vor kurzem, glaube ich, das ist sogar die erste Ausgabe davon, ich bin mir aber nicht sicher, ob es das nicht vorher schon mal gab, einen Guide to Open Science Publishing herausgegeben.
Cool.
Und zwar wirklich aus der Sicht oder für die Sicht eines angehenden Publishers geschrieben, was ich mal sehr, sehr sinnvoll finde. Und dementsprechend widmen sie sich halt auch genau diesen Baukasten, der für den Publisher auch wichtig ist. Ne? Also Open Access, aber auch Open Peer Review, Post-Publication Peer Review. Was ist mit den Daten? Und das finde ich wirklich ganz, ganz gut gemacht, weil sie sich sehr, sehr klar mit sehr, sehr kurzen Aussagen begnügen. Also sie fangen jetzt nicht an, nochmal alles aufzurollen, sondern das ist wirklich wie so ein Faktenpaper. Und das finde ich ganz gut aufbereitet. Sie geben halt alle Resources mit dazu, die fürs Weiterlesen notwendig wären, und haben auch zum Beispiel mal so eine Timeline drin, die für Open Review finde ich zum Beispiel ganz spannend. Die Timeline findet sich auf Seite 7 von diesem PDF. Und wir haben immer mal wieder so eine Benefits- und Contra-Arguments-Betrachtung damit drin. Also kann man wirklich ganz gut lesen. Es sind so um die 20 Seiten. Und also durchaus unterhaltsam, auch wenn man jetzt nicht plant, nächste Woche ein eigenes Paper-Publishing-System aufzusetzen.
Ja, ich bin mir gar nicht ganz sicher, was wirklich der Adressat dessen ist. Ob du meinst, das ist sozusagen für Publisher, aber ich denke, das ist würde ich gar nicht mal nur so in die Richtung setzen. Ich denke, die können sich damit auch adressiert fühlen, wo, muss man natürlich sagen, Faculty 1000 Research eigentlich der eigenen Konkurrenz in die Hände spielen würde, was ich denen allerdings auch zutraue, dass die sozusagen so offen auch mit ihrem eigenen Businessmodell oder mit diesen Sachen sind, dass sie klar sagen, okay, so kann man das machen und uns geht hier um die Sache. Das heißt, wenn andere Leute uns kopieren, dann ist uns das nur recht. Ich denke allerdings auch, dass es eigentlich auch für Wissenschaftler und andere Leute gezielt ist oder also sinnvoll wäre. Ich weiß nicht, wie kommst du zu der Einschränkung, dass es so ein Publishing-Haus...
Du hast natürlich völlig recht. Ich bin schon beim nächsten Link.
Okay.
Nein, sie schreiben auch tatsächlich selber. We hope this resource will be useful for researchers, students and others with an interest in the increasingly open nature of scientific publishing. Okay. Insofern. Okay, gut, dann. Und wie üblich haben an diesem PDF durchaus bekannte Verdächtige mitgearbeitet, wie zum Beispiel Peter Kraker, Ross Mounts, Caitlin Thaney. Naja.
Ja, genau.
Ach ja.
Alles Mafia, die Open Science Mafia.
Ja, ich wollte gerade sagen, es ist unglaublich, was diese Menschen auch immer an Output haben. Ich bin jedes Mal wieder erstaunt. Genau.
Ich möchte die Drogen auch futtern, die sie bekommen.
Ja, genau.
Ich muss leider ab und zu schlafen.
Ja.
Ja, okay, cool.
Ja. Aber es gibt tatsächlich auch noch, liebe Publisher, auch bei euch ist noch nicht aller Tage Abend, auch für euch gibt es Ratgeber. Und wir hatten schon mal berichtet über das Projekt Hybrid Publishing. Das ist, glaube ich, ein Forschungsprojekt an der Leuphana Universität in Lüneburg. Und die hatten vor kurzem mal so eine Infografik, also vor kurzem, ich glaube Ende letzten Jahres, so eine Infografik herausgegeben, How to Start an Open Access Journal. Und das richtet sich natürlich tatsächlich an diejenigen, die wirklich ein Journal machen wollen. Was ich ganz gut aufbereitet fand, weil sie über die verschiedenen Stages hinweg, die man sozusagen abarbeiten muss, damit man so ein Journal auch wirklich planen und aufsetzen kann, relativ kurz und knapp die Punkte aufgenommen haben, an die man denken sollte oder über die man nachdenken sollte. Und das haben sie versucht so zu tun, dass man auch so die Hints mitbekommt, worüber man an der Stelle oder wo man ansetzen kann, um über diese Punkte nachzudenken. Das fand ich ganz gut. Das werden wir auch nochmal verlinken, dieses PDF. Aber sie haben dabei nicht aufgehört oder an der Stelle nicht aufgehört, sondern sie haben jetzt weitergemacht. Und ich glaube, der Andreas Kirchner und der Markus Burkhardt, die beide in diesem Projekt forschen, haben gemeinsam eine weitere Infografik gemacht, die sie nennen The Open Journal Canvas. Und das ist sozusagen wie so eine Tabellenstruktur, die auch wieder so ein Stückchen entlang diesen Prozesspunkten geht. Und die einem so eine, was ist eigentlich die Übersetzung von Canvas? Die eine.
Eigentlich eine Leinwand,
ja, genau,
oder so,
genau.
Eine Art, ne, ursprünglich.
Die einem so eine weiße Leinwand bietet. Man findet so ein paar Tipps noch mit drauf, aber ansonsten gibt es einfach so ein Stückchen weit Platz, um eigene Notizen da drauf zu machen. Klar wird man jetzt, ich glaube nicht, dass so wahnsinnig viele Leute sich das wirklich hinlegen vor sich und das ausfüllen. Aber ich finde diesen Ansatz sehr, sehr nachvollziehbar, dass man sozusagen durch diese Blöcke geht und sich dazu Gedanken macht. Und ich könnte mir vor allen Dingen vorstellen, dass explizit diese Dokumente auch sehr, sehr sinnvoll sind für Planspiele oder Ähnliches in den Bibliothekswissenschaften, in den Publikationswissenschaften, die sich im Rahmen ihrer Ausbildung genau mit diesem Thema beschäftigen.
Ja, ist schön auf jeden Fall zum Langhangeln, das ist, denke ich, auch.
Genau. Habe ich noch was vergessen? Ah ja, genau. Und dann habe ich einen Blogpost gelesen von Cameron Nalon, beziehungsweise ist der, glaube ich, wirklich nur bei ihm im Blog erschienen, aber ich glaube, der Autor ist jemand anderes. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Genau, der Autor war nicht er selbst, sondern jemand anders. Und das Ganze ist erschienen unter Principles for Open Scholarly Infrastructures. Und ist relativ umfangreich und bildet oder wirft mal so einen Blick, was muss man eigentlich oder was sind eigentlich die Grundfesten, würde ich es fast schon nennen, weil er tatsächlich bei Infrastruktur auch wirklich auf den Infrastrukturgedanken aufgeht. Und was sind die Grundfesten, wenn man offene Infrastruktur oder wenn man Infrastruktur für eine offene Wissenschaft bauen will oder festlegen will. Und das fand ich ganz mal ganz spannend durchzulesen, weil wir natürlich auch solche, auch diese infrastrukturgeleiteten Projekte gerade in den letzten anderthalb Jahren durchaus auch haben wachsen sehen. Und gleich noch eine Meldung hinterher. Der Artikel ist hin und wieder mal nicht erreichbar. Ich hatte Cameron heute angetwittert und meinte, hier, Artikel ist irgendwie, war vor ein paar Tagen schon mal weg und ist jetzt gerade wieder weg. Und er meinte, es passiert halt irgendwie, er weiß auch nicht so ganz genau, weshalb. Aber also nicht aufgeben, wer das lesen möchte, einfach, falls er nicht erreichbar ist, ein paar Stunden später nochmal draufklicken. Irgendwann ist er auf jeden Fall wieder erreichbar.
Hey, das ist ja nicht schön. Das ist ja wie, bei CrossRef hier.
Ich glaube, er ist sogar auch bei Figshare noch hinterlegt, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Zumindest gibt es da eine DOI. Ja, genau. Auf Figshare kann man ihn auch abrufen.
Das können wir mitverlinken, falls das Platz sein sollte.
Genau.
Die First Cameron-Seite nicht da ist, ja. Genau. Gut, ja, dann haben wir den Ritt durch die News gemacht. Ja, vielleicht machen wir nächste Zeit mal wieder ein Vertiefungsthema, aber ab und zu, was heißt ab und zu, die Themen arbeiten ist ja eigentlich auch immer ganz, ganz nett und gibt ja so einen ganzen Blumenstrauß an Themen, was den Leuten hoffentlich auch gefällt.
Mhm. Genau.
Genau. Hast du die Sonnenfinsternis ein bisschen angeschaut? Ein bisschen gestern?
Ich habe, glaube ich, den cleversten Weg gewählt, mir die anzuschauen, indem ich nämlich auf meinen Bildschirm im Büro gestarrt habe, auf den permanent auch die Sonne von hinten drauf fällt. Insofern.
Der Kontrast wurde besser dann sozusagen.
Genau, insofern brauchte ich mir keine Sophie-Brillen oder ähnliches zulegen. Nee, ich bin nicht richtig dazu gekommen, aber ja. Ich kann mich noch daran erinnern, an die Sonnenfinsternis 1999, das war noch ein Stückchen spektakulärer, also die komplette damals, weil tatsächlich finde ich es immer erstaunlich, ist, wenn das Ding nicht ganz vor der Sonne steht, wird es auch nicht so wirklich merklich dunkler. Also ja.
Es ist zwar ein wenig dunkler, aber es ist halt immer noch so viel da. Und was hatten wir, 70%, also hier in Würzburg, keine Ahnung. Ja. Und diese verbleibenden 30% waren immer noch verdammt hell.
Ja, genau. Und, das finde ich halt bemerkenswert an so einer totalen, dann mit dem Licht schwindet ja auch das Leben. Na, also Vögel hören auf zu zwitschern. Du hörst wirklich nichts mehr. Es ist echt bemerkenswert. Das ist irgendwie was echt Abgefahrenes. Ja, das ist aber auch selbst in der Mitte von Berlin wäre das wahrscheinlich auch eher weniger wahrnehmbar.
Ha ja, gut. Ja, ich habe mir so eine kleine Kamera Obscura sogar gebaut. Ich habe ein altes Poster genommen. Ich glaube, auf dieses Poster haben an dem Tag mehr Leute drauf geschaut, als es da bei irgendwelchen Konferenzen Leute angezogen hat. Aber gut, war ja auch mal nett. Ja. Hat sogar funktioniert. Ich habe sogar ein paar Fotos, glaube ich, gemacht. Was heißt, glaube ich, habe ich gemacht. Sind nicht besonders toll geworden, aber naja, gut. Also sozusagen, ich glaube, ich habe es auch auf Flickr gestellt, wenn da mal jemand draufschauen mag. Aber es sind jetzt nicht so spektakulär. Da gibt es wirklich richtig, richtig coole Sachen, die Leute da gezaubert haben. Ist es halt so ein bisschen Wissenschaft zum Anfassen immer, ne? Dass die Leute dann, oder auch teilweise Schulklassen sich dann da versammeln und sowas angucken. Das ist mal ganz cool und da wird einem auch, glaube ich, gewahr, wie klein und zerbrechlich wir doch alle sind.
Ja, wobei man auch wieder ganz, ganz viel gelesen hat, dass, also gerade wo du Schulklassen sagst, dass da einige Schulen, glaube ich, echt merkwürdige Sachen gemacht haben. Irgendwie alle Shades runterlassen oder die Schüler in geschlossene Räume bringen, damit sie ja nicht in die Sonne gucken. Und
echt, dieses Verhalten kenne ich aus dem Kindergarten meiner Kinder. Ja. Dass das in Schulen gemacht wird, ist wirklich grundpeinlich.
Aber es ist so anstrengend.
Willkommen in Deutschland. Ja.
Ne? Na gut. Da fällt mir ein, ich habe gerade letzte Nacht noch schnell ein Video geguckt. Die Planetary Society sagt dir was, oder?
Nein, sagt mir nichts.
Großartig. Die Planetary Society ist eine Gesellschaft, die sich zwei Dinge zur Aufgabe gemacht hat. Zum einen wollen sie diesem ganzen Themenkomplex mehr Gehör, mehr Aufmerksamkeit und so weiter schaffen. Zum anderen wollen sie aber auch konkrete Projekte anstoßen. Übrigens mitbegründet von Carl Sagan, schon in den 80er Jahren, ich glaube sogar 1980. Und einer ihrer bekanntesten Vertreter, ich glaube, er ist sogar CEO, ist Bill Nye. Kennt man, wenn man sich ein bisschen für Physik beispielsweise interessiert. Mhm. Der Mann beschäftigt sich auch gerne mit dem Fermi-Paradoxon und also Zeug.
Ist relativ populär,
genau. Jedenfalls gab es ein Video von der, was für ein Launch war es? Orion? Ist Orion kürzlich gestartet? Ja, ne?
Das hätte ich jetzt nicht auf dem Schirm. Vielleicht lebe ich hier in meinem kleinen Löchlein, habe ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt.
Also ich glaube ja. Also Orion ist ja sozusagen das NASA-Vehikel, was gerade getestet wird für die ersten potenziellen oder was zumindest dafür gedacht ist, später vielleicht dann auch mal Richtung Mars aufzubrechen. Und es gab vor kurzem so ein Zwei-Tages- oder was, bloß ein Zwei-Stunden-Test dieses Vehikels, also Start zweimal um die Erde, glaube ich, und dann wieder Landung im Pazifik. Und davon gibt es ein Video, was der Social Media Editor von der Planetary Society gemacht hat, weil der war nämlich bei diesem Start dabei. Und er hat so ein paar Leute interviewt, die da rumstanden. Und unter anderem interviewte er einen Typ, der dann so meinte, hey, I'm a science teacher in college oder in high school oder irgendwie sowas. Und da dachte ich mir so, alter Vater, das ist doch mal eine Einstellung. Hm? Also A, gibt es science teacher. Finde ich ja schon mal super. Dass diese auch so eine Selbstwahrnehmung haben. Zum anderen nimmt der Typ es sich nicht, bei so einem Raketenstart dabei zu sein, weil er einfach so ein Stückchen Begeisterung dafür aufbringt und das seinen Schülern dann auch vermitteln will. Also er hat so ein bisschen dann das Interview mit ihm noch geführt. Und da dachte ich mir so, meine Güte, hätte ich mir damals vorstellen können, dass ich auch nur ansatzweise einen Lehrer hätte, der so in so einer Selbstwahrnehmung und Selbstverständlichkeit diese Dinge betreibt, irgendwie nicht.
Ja, und darin krankt natürlich auch das ganze System. Wenn du nicht irgendwie Leute hast, die selber irgendwie Feuer und Flamme für das sind, dann kann das auch nicht auf irgendwie Schüler übertragen werden. Also so leicht sich das jetzt sagen, das ist natürlich schwierig, sowas zu implementieren oder auch flächig zu implementieren, aber das müsste irgendwie mehr angegangen werden. Ja. Aber ich habe auch keine Lösung parat, also ich kann jetzt auch nur jaulen.
Also ich meine, ich versuch's. Meine Hoffnung ist ja immer, dass ich so lange schon raus aus der Schule bin und das überhaupt nicht mehr beurteilen kann und die Schule aber mittlerweile so cool geworden ist, dass es tatsächlich auch in deutschen Schulen zuhauf solche Leute gibt.
Das kann sein.
Ich meine, sicher gibt es bestimmt diverse Lehrer, die an der Schule irgendwie Astronomie oder Physik oder Biologie oder Chemie oder sowas unterrichten und genauso begeisterte Nerds sind und versuchen ihren Schülern genau das mit auf den Weg zu geben. Aber ich befürchte fast, dass es auch noch einen unglaublichen großen Teil von Lehrern und Lehrerinnen gibt, die das halt genau noch nicht machen und auch noch vielleicht noch nicht das nutzen, was sie an Instrumentarium zur Verfügung hätten, um modernen Unterricht zu gestalten.
Ja. Oder Schulbehörden halt dafür sorgen, dass die Vorhänge zugezogen werden, wenn eine Sonnenfinsternis stattfindet.
Ja.
Das ist halt auch das Ding. Also ich muss sagen, ich beschäftige mich auch gerade mit dem Teaching relativ viel, weil ich bei dem Software Carpentry, wir hatten das gleich mal angeschnitten, ne? Software Carpentry ist letztendlich eine NGO oder ist erstmal eine Vereinigung, möchte eine NGO sein oder werden, die sich damit beschäftigt, sprechen diese Computational Skills, also wie kann ich Daten, also beziehungsweise welche Tools kann ich nutzen, um Daten Daten als Wissenschaftler zu analysieren, also sowas wie Shell Programming, Python, R und solche Sachen, aber das Grundhandwerkszeug in die mitzugeben und uns zu vermitteln. Und da bin ich seit ein paar Wochen ja auch in dem Kurs. Die haben dieses Teachers Training, wo man sich dann alle 2 Wochen einmal in so einem Online-Call entsprechend trifft. Und es ist super stimulierend, muss man sagen. Dieser Greg Wilson ist echt erstaunlich, wie was der in Programmen da zum Besten gibt. Und das hangelt sich eigentlich an einem Buch oder an dem Konzept eines Buches lang. Das heißt How Learning Works. Oder How Teaching Works. Nee, How Learning Works. Also letztendlich ist es evidenzbasiertes Teaching. Also die gucken nach, okay, welche Studien gibt es wirklich, die bestimmte Methodiken oder gewisse Probleme klar belegen, und wie kann man diese Forschung dann implementieren in die eigene Lehre. Mehr natürlich Hochschullehre, aber das bezieht sich auch auf Lehren im Allgemeinen. Von daher kann ich das auch wirklich empfehlen. Ich kann gleich mal noch den Link setzen. Und für mich persönlich, der relativ wenig bisher gemacht hat, ich habe ja ein PhD am Emble gemacht, wo man sich sehr auf seine Forschung konzentrieren kann, und habe auch vorhin noch nicht so viel Lehre gemacht und mache das jetzt ein bisschen verstärkt und will das auch mit dem Software Carpentry dann auch nochmal in weiteren Kursen nochmal mehr implementieren. Aber das ist schon spannend, und da sieht man schon, wo man darauf achten muss und wie viele Leute falsch gemacht haben, wo man selber gelernt hat, würde ich sagen. Und gerade dieses Klima schaffen, also irgendwie inspiring sein, solche Sachen, ist natürlich das A und O. Du kannst dich in einer Environment, also diese Lernumgebung ist einfach ultra wichtig, sei es, was deine Mitstudenten oder sowas machen oder der Lehrer macht, wie die sich verhalten, wie das dein Empfinden bestimmt und wie wichtig das ist für deine Lernmöglichkeiten. Mhm. Also schon cool. Natürlich muss man sagen, die Software Carpentry Kurse haben den Vorteil, dass alle Leute, die dorthin gehen, freiwillig da sind. Das ist schon mal eine ganz andere intrinsische Motivation, mit der die Leute kommen. Als wenn ich jetzt irgendwie einen Haufen von Schülern habe, die da halt irgendwie in der Klasse sitzen, weil sie in der Klasse sitzen müssen, und nicht sagen, okay, ich habe hier Probleme in meiner Wissenschaft, ich brauche dafür Tools an der Hand, und diese Leute helfen mir, diese Tools zu erlernen. Das ist natürlich ein ganz anderes Setting, ganz klar. Ah ja. Aber gut, ich kann das nur empfehlen, diese Kurse, diese Software Carpentry Instructor Kurse finden häufiger mal statt. Also jetzt ist gerade sozusagen so ein Set, aber danach werden die wieder welche fahren. Also kann ich nur wärmstens empfehlen, da wer sich interessiert, einmal reinzuhören und mitzumachen. Gut.
Sehr schön. Okay. Am Ende nochmal schön abgeschweift.
So ja, das. Genau, stimmt. Genau, so muss es sein. Jetzt haben wir auch nur, noch nicht ganz. Wir schauen nicht auf die Zeit. Aber es ist nicht so schlimm wie bei anderen Malen. Ich denke, wir hatten heute, dadurch, dass wir nicht so viel hatten, hatten wir mehr Zeit, in die Tiefe zu gehen, ein bisschen ausschweifiger über Sachen zu sprechen. Das ist doch auch mal nett. Nicht immer die Zeitpeitsche im Nacken und die Links durchfeuern.
Genau.
Gut, dann würde ich sagen, herzlichen Dank fürs Zuhören. Danke fürs Gespräch, Matthias.
Ebenso.
Und dann ein schönes Wochenende, und mal gucken, wann die Leute das entsprechend zu hören bekommen.
Genau.
Bis dann. Tschüss.